Das Thema der Predigt, also erstens danke für die Einladung, ich bin auch froh, dass ich mal wieder hier bin. Das Thema der Predigt ist Bürger des Himmels und damit habe ich eigentlich schon gespoilert. Eigentlich geht es mir mehr um die Gegenwart, um unsere gegenwärtige Situation, aber im Anbetracht der Zukunft. Und als ich gerade Gegenwart gesagt habe, habe ich ihm Reinhard ins Gesicht geguckt und er hat ein bisschen das Gesicht verzogen. Wie geht's euch in der Gegenwart? Wie geht's euch gerade? Wie geht's euch mit der Situation? Wie findet ihr es so, Zeitung zu lesen, fernzusehen, die Welt anzugucken? Ist es uns wirklich so fröhlich, wie wir es gerade gesungen haben in dem Kinderlied? Oder vielleicht doch ein bisschen weniger? Ich frage manchmal bei der Jugenduntersuchung, ich bin Kinder- und Jugendarzt, bei der Jugenduntersuchung J1 frage ich die Jugendlichen, das ist so die Einstiegsfrage auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht's dir gerade? Und vor der Pandemie haben bestimmt 80-90% haben sich, ich sage immer, 10 Punkte bedeutet, dir geht's so gut, dass du jedem auf der Straße einen Kuss geben möchtest. Und da sind doch manche etwas zurückhaltend, aber die meisten haben sich schon 9 gegeben. Und seit der Pandemie und jetzt auch nach Ende der Pandemie und mit diesem furchtbaren Krieg und mit dieser, ich sage es mal, also ihr dürft wählen, was ihr wollt, alles gut. Ich wähle auch, was ich will, aber irgendwie so richtig einig ist sie die Regierung ja auch nicht. Wäre besser, wenn sie sich einig wäre. Wie geht's euch da damit? Geht es euch mit der Klimakrise? Und seit, wie gesagt, seit der Pandemie und jetzt auch danach, ist so die Skala, die fängt schon bei 5, 6 fängt die jetzt an. Also ich merke in meiner Gegenwart, dass die Stimmung und die Sicht auf die Dinge nicht mehr ganz so positiv ist, wie es vielleicht mal war in den 80ern. Und dazu kommt noch, dass in so einer ja angespannten Situation, wir haben einige Krisen hinter uns, Flüchtlingskrise, Pandemie, jetzt Energiekrise, Klimakrise, stecken wir noch mittendrin, wir haben einen Krieg in Europa. In so einer Situation, ich habe es vorhin an der Regierung angedeutet, müsste man sich doch eigentlich einig sein. Und ein Ding, wo ich denke, da leide ich drunter, vielleicht am meisten in der jetzigen Situation, ich persönlich an der jetzigen Situation leide daran, dass wir uns so uneinig sind. Nicht nur die Regierung, wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich mir auch uneins. Mit vielen Gruppen, mit vielen Leuten, mit vielen Mitmenschen bin ich mir nicht einig. Die einen kleben sich fest und die anderen würden am liebsten drüber fahren. Die einen denken, man müsste der Klimakrise durch Verzicht begegnen, die anderen durch Technologie. Und die Dritten denken, man müsste es genauso machen wie die Chinesen, nämlich gar nichts. Und die Kommunikation wird ja doch schwieriger. So empfinde zumindest ich. Und ich empfinde die Situation in der Welt im Moment schon gerade als krank, als uneinig. Und es gibt nicht nur Uneinigkeit zwischen Bevölkerungsgruppen, sondern auch zwischen verschiedenen Ethnien. So wie es auf dem Schaubild vielleicht ein bisschen deutlich wird. Es gibt Uneinigkeit zwischen den Völkern, zwischen den Nationen, zwischen den Ethnien, zwischen Glaubensrichtungen, zwischen unterschiedlichen sexuellen Identitäten. Die einen wollen gendern, die anderen nicht. Zwischen Traditionen. Und all das, was da zusammenkommt, nennt man Kultur. Und wir in unserer gesellschaftlichen Situation, uns zerreißt ja fast. Wir reden nicht mehr miteinander, wir sind uns uneinig. Und ich habe schon gesagt, ich leide an dieser Zersplitterung der Gesellschaft. Ich leide daran, dass Menschen nicht mehr miteinander reden, nicht mehr gemeinsam nach Lösungen suchen, sondern jeder denkt von sich, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und ich müsste das dem anderen auch aufdrücken. Und wisst ihr was? Ich glaube, dass es in der Gemeinde genauso ist. Zumindest in Teilen. Dass wir uns in der Gemeinde auch uneinig sind. Wir haben auch unterschiedliche Prägungen, wir haben auch unterschiedliche Herkünfte, wir haben auch unterschiedliche Überzeugungen. Man könnte sagen, wir haben in unserer Gemeinde, zumindest in der weltweiten Gemeinde oder auch in der Gemeinde in Deutschland, unterschiedliche Kulturen. Zumindest Mikrokulturen. Die einen sind zu fromm, die anderen sind nicht charismatisch genug. Ja, also das ist jetzt ein Beispiel, was ich verbrieft. Wirklich, ich weiß, ich kenne die Person, die das erlebt hat. Und das ist jetzt kein Bashing gegenüber Charismatikern. Man könnte Beispiele nennen aus anderen Glaubensrichtungen genauso. Aber diese Person war auf einem Camp einer Missionare, einer charismatischen Bewegung irgendwo im Ausland. Und da wurden Leute eingesperrt und sind erst wieder rausgelassen worden, als sie die Zungenrede konnten. Das ist ein sehr krasses Beispiel. Das ist ein sehr krasses Beispiel. Aber auch in der Gemeinde gibt es ganz unterschiedliche Kulturen, ganz unterschiedliche Vorlieben, ganz unterschiedliche Richtungen. Und wir sind uns auch da nicht so richtig einig, sodass man vielleicht davon sprechen könnte, dass es auch da manchmal ein Gegeneinander gibt. Und ich leide besonders daran, dass das zumindest bei uns im Westen in einer Situation passiert, wo die Menschen so dringend Jesus brauchen. Wo sie so dringend den großen Versöhner brauchen, der uns einigt. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir das aus dem Blick verloren haben. Und ich leide daran. Und ich leide auch daran, dass der Einfluss von Gemeinde und der Einfluss von Glauben und vom Christentum in unserer Kultur immer weniger wird. Ich habe vor einem Jahr hat mich eine Kollegin angesprochen und hat mich gefragt, ob ich ihr erklären könnte, warum Jesus sterben musste. Warum sowas, das war so um Ostern rum letztes Jahr, warum Gott sowas Schreckliches mit seinem Sohn veranstaltet. Und sie hat mich deswegen angesprochen, weil ich die einzige Person war in ihrem Umfeld, von der sie wusste, dass ich noch mit dem Glauben irgendwas zu tun habe. Das hat mich auf mehreren Ebenen nachdenklich gemacht. Und ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, wo die so ganz, ganz, ganz dringend hören muss, dass die Welt nicht am Ende ist. Hören muss, dass da einer ist, der ganz uneingeschränkt Ja sagt zu dieser Welt. Der ganz uneingeschränkt Ja sagt zu unseren unterschiedlichen Kulturen. Zu jedem Einzelnen von uns. Und gleichzeitig habe ich den Eindruck, dass wir uns der Welt auch in dem anpassen, dass wir sagen, ich weiß es. Und wann immer ich leide oder in einer schwierigen Situation bin, kommt dieser Vers. Immer. Also wenn jemand eine Krebserkrankung bekommt, dann kommt dieser Vers. Wenn jemand einen Schicksalsschlag hat, kommt dieser Vers. Und ich habe mich so oft über diesen Vers geärgert. Ich lese ihn vor, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Was soll denn das jetzt? Einfach eine Vertröstung auf die Ewigkeit? Würde ja bedeuten, wir lassen es alles so liegen, wie es so ist und freuen uns drauf, dass Jesus irgendwann wiederkommt und das neue Jerusalem kommt. Und es uns allen gut gehen wird. Ganz egal, wie jetzt die Situation ist. Und ich habe mir, ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber wenn ich ins Klagen komme und mit jemand drüber spreche, dann kommt ganz häufig der Hinweis, es ist ja nur eine bestimmte Zeit, die wir hier sind. Und mich ärgert es. Aber ich finde, in diesem Vers steckt so viel Mutmachendes, so viel Freundliches, so viel Entspannendes, so viel, was da tatsächlich an Stress und an Elend und an Leid von mir abfällt. Und darum soll es heute gehen. Denn wenn ich auch manchmal nicht weiß, wie es hier weitergeht, wenn ich auch manchmal nicht weiß, auch mit meinen eigenen Fehlern, auch mit meiner eigenen Schuld nicht zurechtkomme, wenn Gott keinen Durchbruch in meinem eigenen Leben schenkt, dann weiß ich doch, dass er am Ende alles gut macht. Und auch wenn mich der andere nervt, weil er komplett anders ist als ich und mir nicht entspricht, dann weiß ich doch, dass wir beide Bürger des Himmels sind. Und zwar nicht erst in der Zukunft, sondern schon jetzt. Und ich glaube, es macht zumindest bei mir einen Unterschied, ob ich das Ziel kenne oder nicht, ob ich meine Heimat kenne oder nicht. Und es macht einen Unterschied, ob meine Heimat, mein eigentliches Leben und das Einzige, was ich habe hier auf der Erde ist, oder ob meine eigentliche Heimat, mein eigentliches Zuhause woanders ist. Und deswegen glaube ich, dass es keine wichtigere Perspektive für unsere Probleme auf unserer Welt gibt, für meine Sorgen, für meine Nöte, für den Krieg in der Ukraine, für die Klimakrise, als die, dass unsere Heimat im Himmel ist. Dass unsere Heimat bei Gott ist. Dass in dieser Heimat Hoffnung ist, in der schmerzhaften Gegenwart. Ich kenne meine Heimat, ich bin Bürger des Himmels, ich gehöre zu der Neuschöpfung Gottes. Jesus, so heißt es und so sagt Paulus, glaube ich Paulus war es, ist nach der Auferstehung der Erstling einer neuen Schöpfung. Der Erste, der zu einer Neuschöpfung gehört. Und da der Erste schon da war, zeigt es, die Neuschöpfung hat schon begonnen. Und es ist deswegen auch keine Vertröstung, auf den Himmel zu warten, weil der Himmel schon begonnen hat. Also, orientieren wir uns an einer hoffnungsvollen Zukunft in einer schmerzhaften Gegenwart. Dadurch wird die Gegenwart nicht einfacher, aber die Orientierung an einem Sieg, der unser ist und an den Dingen, die unerschütterlich und unveränderlich sind, macht es leichter, mit der Gegenwart umzugehen. Und deswegen möchte ich heute einen Blick in den Himmel wagen. Und wo gibt es den Blick in den im Himmel? In der Offenbarung. In der Offenbarung gibt es den, und zwar am Ende von der Offenbarung, Offenbarung 21, mein absolutes Lieblingskapitel, und darüber darf ich heute predigen. Also es war jetzt alles bloß die Einleitung. Darüber darf ich heute predigen. Das halte ich für ein Riesenvorrecht. Und jetzt habe ich mir so angeguckt, wie da das neue Jerusalem beschrieben ist in der Offenbarung. Also Offenbarung 21 geht so los, dass da die absolute unmittelbare Gegenwart Gottes beschrieben wird. Tränen werden abgewischt, es wird kein Leid, keine Not und so weiter mehr geben. Und dann kommt dieses, ich glaube, quaderförmige neue Jerusalem aus dem Himmel auf die Erde. Und das wird beschrieben. Und am Ende dieser Beschreibung, die ist mir zu kitschig, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber da steht was von Perlen, die wie Tore sind, und die Tore sind Perlen und so weiter, und die haben dann alle unterschiedliche Namen. Es gibt ganz viele Edelsteine, die ich alle nicht kenne und so weiter. Und am Schluss steht da ist Gold, das ist aus Gold wie durchscheinendes Glas. Und da hört es bei mir auf. Gold wie durchscheinendes, also Gold scheint nicht durch, Gold ist nicht durchscheinend, sondern Gold ist ein Feststoff. da kommt kein Licht durch. Aber wie auch immer, deswegen lasse ich das jetzt beiseite und mache weiter nach dem Gold, nach dem durchscheinenden Gold und den Toren aus Perlen. Denn dann kommen für mich einige ganz wichtige Hinweise, was sich denn auf sich hat mit dem neuen Jerusalem. Das heißt, wir beschäftigen uns jetzt mit der Zukunft, mit unserer Zugesagten, mit der Zukunft, die kommt, mit der Zukunft, die unerschütterlich ist. Warum? Weil Gott es zugesagt hat. Warum? Weil es in seinem Wort steht. Und da kommen tatsächlich in Offenbarung 21 dann ein paar ganz, ganz interessante Hinweise, wie es da zugehen wird und wie die Stadt aussehen wird. Ich lese: In der Stadt sah ich keinen Tempel, denn ihr Tempel ist ihr Gott, der Allmächtige, er und das Lamm. Die Stadt braucht weder Sonne noch Mond, die für sie scheinen, denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet sie und ihr Leuchter ist das Lamm und die Völker werden in ihrem Licht leben. Die Könige der Erde werden bringen ihre Pracht in sie hinein. Die Tore der Stadt stehen den ganzen Tag offen, sie werden nie geschlossen, denn eine Nacht gibt es dort nicht. Die Herrlichkeit und die Ehre der Völker wird man in die Stadt bringen. Aber nichts Unreines wird in sie hineinkommen und keiner, der Abscheuliches tut oder lügt. Hinein kommt nur, wer im Buch des Lebens steht, das dem Lamm gehört. Wie sieht sie also aus, das neue Jerusalem, die neue Stadt? Ich habe drei Punkte. Das erste, was mir auffällt, es ist eine Stadt mit offenen Toren. Die Tore werden nicht verschlossen. Es ist eine Stadt mit offenen Toren. Denkt nochmal kurz dran, wie wir gerade die Gegenwart beschrieben haben. Das ist eine Stadt mit offenen Toren. Und es hatten auch die Juden damals zur Zeit Jesu vergessen. Oder haben es gar nicht im Blick gehabt. Sind auch gar nicht so erzogen worden. Die hassten Samariter, die hassten die Heiden, das heißt uns, die hassten die Römer. Und das beschreibt die Situation, in die Jesus reingeboren wurde damals. Die Juden haben gebetet, zur Zeit Jesu haben die Juden gebetet, dass die Gebete der Samariter nicht erhört werden dürfen sollen. Das muss man sich mal vorstellen. Wer war die erste Person, die ausgesprochen hat, dass Jesus der Messias ist? Die es bekannt hat, die es ausgesprochen hat. Wer war die erste Person, die gesagt hat, du bist der Messias? Das war die Frau am Jakobsbrunnen, eine Samariterin. Wer kam zurück, um sich zu bedanken von den 10 Aussätzigen? Ein Samariter. Womit wurde Petrus beauftragt, kurz nach der Himmelfahrt und nach Pfingsten? Und er musste noch mal mit einem Bild dran erinnert werden und aufgefordert werden, sonst hätte es gar nicht geblickt, dass da unreine Tiere aus dem Himmel gekommen sind in dieser Vision und Gott ihn aufgefordert hat, das, was jetzt für dich unrein aussieht, das ist. Und Petrus reagiert auch noch in dieser gottgegebenen Vision, damit er sagt, ich bin doch nicht bescheuert. Ich werde doch nichts Unreines tun. Übrigens derjenige, der Jesus verleugnet hat. Ich werde doch diese Tiere jetzt nicht essen. Er hatte Hunger, als diese Tiere vom Himmel gekommen sind. Steht da ausdrücklich drin, er hatte gerade Hunger. So bereitet Gott ihn vor, dass er jetzt in der Lage versetzt wird, zu einem Römer zu gehen. Er als Jude zu einem Römer zu gehen. Und da wird deutlich, was Paulus meint, indem er sagt, er, dieser Jesus, dieser Christus, ist unser Friede. Ich lese einen auch hervorragenden Text aus Epheser 2. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat. Und damit meint Paulus diejenigen, die fern waren, also die Nichtjuden und die Juden. Und hat den Zaun abgebrochen. Und dieser Zaun ist eine Mauer. eine Mauer im Tempelbereich. Und hinter diese Mauer durften keine Heiden. Es war sogar erlaubt, wenn ein Nichtjude diese Grenze überschritten hat, durfte man ihn töten. Also ich lese es nochmal. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war. Indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Ist es eine Botschaft, die wir heute hören müssen? Er hat die Feindschaft weggenommen. Er hat die Mauer abgebrochen. Heute ist es vielleicht nicht mehr so die Feindschaft zwischen, doch auch die Feindschaft zwischen dem jüdischen Volk und den anderen Völkern. Aber auch die Feindschaft zwischen uns. Auch die Feindschaft im zwischenmenschlichen Bereich, vielleicht auch mitten in der Gemeinde. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht hat und hat den Zaun abgebrochen, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch die Feindschaft wegnahm. Er hat das Gesetz, das in Gebote gefasst war, abgetan, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache. Und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Er hat aus beiden, aus zwei getrennten Sachen, eins gemacht. Und das ist in dieser Gegenwart, in der wir gerade leben, genau die entgegengesetzte Richtung. Ich habe den Eindruck, und nochmal, ich leide darunter, dass alles auseinanderdriftet. Und da ist einer, der bringt alles zusammen. Aus Zweien eins gemacht. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündet. Euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Wir sind Bürger des Himmels. Und wir sind nicht Bürger des Himmels, weil wir besonders gut wären. Das wird in diesem Text auch deutlich. Wir sind nicht Bürger des Himmels, weil wir irgendetwas geleistet hätten. Wir sind nicht Bürger des Himmels, weil wir etwas näher an Gott sind als alle anderen Menschen. Wir sind nicht Bürger des Himmels, weil wir irgendetwas erkannt hätten. Sondern wir sind Bürger des Himmels aus einem einzigen Grund. Weil Jesus gestorben und auferstanden ist. Und dazu habe ich nichts beigetragen. Nichts. Im Gegenteil, Jesus ist gestorben, als ich noch Feind war. Sagt Paulus auch. Als wir noch Feinde waren, da hat Jesus für die Schuld bezahlt. Und das schließt jede Bedingung aus. Und was es auch ausschließt, ist, dass wir untereinander Bedingungen aufstellen. Dass wir untereinander Mauern und Zäune und Grenzen aufrichten. Das schließt es aus. Wir sind nicht Bürger des Himmels, weil wir besonders gut gewesen wären. Wir sind nicht Bürger des Himmels, weil wir erfolgreicher sind als die anderen. Wir sind Bürger des Himmels aus diesem einzigen Grund. Und wir sind in erster Linie, wenn wir unsere Gegenwart, meine persönliche Gegenwart betrachten, dann hilft mir das auch, dann hilft das wirklich mit meinen persönlichen auch Begrenzungen umzugehen. Ich bin in erster Linie und alles andere ist zweitrangig. Alles andere ist zweitrangig. Vielleicht nicht unbedingt unwichtig, aber zweitrangig. Ich bin in erster Linie Bürger dieses Himmels, Hausgenosse Gottes. Wir mögen viele Unterschiede aufweisen, auch in der Gemeinde, aber wir haben viel mehr gemeinsam. Denn wisst ihr, was über mich und über euch wahr und richtig ist? Wir sind Sünder. Aber was auch wichtig und richtig ist, das, was wir, der Vers kommt jetzt auch, das, was wir im Monatsspruch schon gehört haben, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jesus hat eine neue Kreatur geschaffen. Jesus hat eine Neuschöpfung begonnen. Er ist der Erstling. Zweitens, es gibt keinen Tempel und es gibt keine Sonne. Ein Schock auch für fromme Juden. Denn Tempelheiligtümer haben Zweifaches gepredigt. Erstens, der Rest der Stadt ist unheilig. Nur im Tempel ist heilig. Nur der Tempel ist heilig. Der Rest der Stadt ist unheilig. Es gibt eine Grenze zwischen Gottes Begegnung im heiligen Bezirk und im Alltag. Das ist die damalige Realität. Und der Tempel ist aber das Zeichen auch, das ist die gute Nachricht, dass Gott unter den Menschen siedelt, dass er der Welt noch nicht ganz den Rücken gekehrt hat. Der Tempel ist Zeuge der Gegenwart Gottes, auch in unserer gefallenen Welt, auch in der auch sehr spannungsgeladenen Situation in der Antike, in Israel, in die Jesus geboren ist. Der Tempel ist das Zeichen, dass Gott unter den Menschen siedelt und der Welt noch nicht ganz den Rücken gekehrt hat. Der Tempel ist Zeuge der Gegenwart Gottes. Aber wenn der Bezeugte selber da ist, dann braucht es keinen Tempel mehr. Deswegen fehlt hier der Tempel. Weil Gott unmittelbar gegenwärtig ist. Weil es Gottes Reich ist. Und weil es keine Grenze zwischen heilig und unheilig mehr gibt. Und es gibt keine Sonne, das bedeutet auch ein Zweifaches, die Endlichkeit des Lebens und die Wiederkehr der Mühsal. Ich habe mich früher immer uneingeschränkt gefreut, wenn die Sonne gescheint hat. Heute freue ich mich tatsächlich, wenn es regnet. Also die Sonne bedeutet Leben, Licht bedeutet Leben, aber es bedeutet gleichzeitig auch, und es war damals in Israel natürlich auch noch viel, viel bekannter und viel, viel klarer, bedeutet Mühsal. Trockenheit. Und die Sonne bedeutet eben auch, wie der Tempel, die Mittelbarkeit von Gottes Herrlichkeit. Gott wird erkannt an seinen Taten, an der Schöpfung. Beides, die Sonne und der Tempel, ist ein tragendes und nicht wegzudenkendes Element dieser Welt, aber eben der alten Welt. Und wir sind in Gottes Leben, in das neue Leben Gottes eingebunden. Es gibt keine Spannung mehr zwischen Glauben und Sehen. Gott wird unmittelbar gegenwärtig sein. Alles, was zerbrochen, alles, was verletzt, alles, was falsch, alles, was gottlos, alles, was vorübergehend ist, wird es nicht mehr geben. Es wird keinen Sonnenaufgang, keinen Sonnenuntergang mehr geben. Und wir sind da hineingezogen, wir sind vom Licht angezogen, wir wandeln in diesem Licht. Es wird keine Knoten mehr geben. Ein Mathematiker hat es mal den Übergang von der dritten Dimension, wir können ja nur in drei Dimensionen denken, in die vierte Dimension beschrieben. Und in der vierten Dimension werden unsere Bindungen und unser Halt und das, was hier jetzt funktioniert, wird nicht mehr funktionieren. Was bedeutet, es wird keine Gefangenen mehr geben. Unter anderem. Und Gott wird sein, alles in allem. Es wird ein kolossaler Gestaltwandel geben und die ganze Schöpfung wird wieder Gottes Offenbarungsort sein. Die ganze Schöpfung. Es braucht keinen Tempel mehr, es braucht keine Sonne mehr. Und das Dritte. In diesem Licht, sagt unser Text, werden die Völker wandeln, umhergehen und die Könige auf Erden werden ihre Herrlichkeit in sie bringen. Es wird Arbeit geben. Und zwar viel Arbeit. Und wir werden den Himmel mitgestalten. Wir werden Gottes neue Welt mitgestalten. Wir werden, das mag manche erschrecken, nicht mit einer Harfe auf einer Wolke sitzen. Sondern das Beste aus allen Kulturen, das Beste aus allen Ethnien, das Beste aus allen Glaubensausrichtungen, das Beste aus der Gemeinde, das Beste von jedem Einzelnen, wird durch die offenen Tore ins neue Jerusalem gebracht werden und wir werden es mitgestalten. Das ist Globalisierung, aber ohne Nebenwirkungen. Das Beste aus jeder gesellschaftlichen Realität, das Beste aus jeder Ethnie, damit werden wir den Himmel mitgestalten. Das bedeutet, es sind nicht die Unterschiede aufgehoben, aber es sind die Grenzen aufgehoben. Und Gott liebt die Menschen in ihrer Unterschiedlichkeit. Und es bedeutet auch, keine Kultur, die uns wichtig ist, es wäre in irgendeiner Form einzigartig. Alle sind aufeinander angewiesen. Aus einem Guss wird das alles nur, weil alle mitmachen. Und weil niemand mehr, so wie hier, die besten Dinge für sich selber behält. Sondern die besten Dinge, die ich produzieren kann, die bringe ich Gott. War übrigens im Alten Testament schon so, dass das beste Opfertier geopfert wurde. Das Fehlerlose. Und es ist von Nationen die Rede. Die Bibel spricht viel davon. Es geht um die Völker. Und wenn es hier um Abgrenzung geht, dann nur einzig und allein bei der Abgrenzung von denen, die zu Gott gehören und von denen, die nicht zu Gott gehören. Wen wollen wir mitnehmen? Wen wollen wir hier lassen? Und damit zur Frage, ich mache jetzt echt ganz schnell, gell? Ich mache ganz schnell. Dana hat mir am Anfang gesagt, ich darf reden, solange ich will. Also, so ungefähr hast du es gesagt. Was heißt das jetzt für unser Leben? Keine Sicht in den Himmel, die nicht Auswirkungen auf mein Leben hätte. Keine Sicht auf den Himmel, die nicht was mit meiner aktuellen Gegenwart tun würde. Deswegen ist es entscheidend, dass wir Bürger des Himmels sind. Weil es was mit meinem Leben hier auf der Welt zu tun hat. Wir leben im Jetzt schon, aber im noch nicht. Aber wir leben im Jetzt schon. Das Reich Gottes hat schon begonnen. Denn Paulus sagt, ihr seid der Tempel des Geistes. Wir leben im Jetzt schon, aber noch nicht. Deswegen die Zukunft, dritter Punkt, ich beeile mich. Die Zukunft mitten in der Gegenwart. Und ganz überraschend habe ich jetzt drei Punkte. Der erste ist eine Gemeinde mit offenen Türen. Wir profitieren schon jetzt voneinander. Wir lernen schon jetzt voneinander. Vor 10 Jahren haben wir über manches anders gedacht als heute. Und ich glaube, dass wir in 10 Jahren Dinge verstehen, die wir heute aus voller Überzeugung falsch sehen. Ich glaube, wir sind auch im Lernen aufeinander angewiesen. Ich glaube, wir sind auch in einer sich verändernden Welt darauf angewiesen, dass wir Ja sagen zur Jetzt-Kultur und uns derer annehmen und davon lernen. Und ich glaube, dass wir jetzt schon darauf angewiesen sind, zur Kultur des anderen Ja zu sagen. Auch in der Gemeinde. Keine kulturelle Einheit hat ihre kulturellen Eigenschaften für sich alleine. Wir haben sie zum Wohl aller. Eine Gemeinde mit offenen Türen. Habt ihr Flüchtlinge hier? Wir sind ja schon schwäbisch, gell? Das Blöde an der Geschichte ist, dass wir, so hat es vor Jahren schon und ich glaube, es ist seitdem nicht besser geworden, leider, in der Studie der Professor Herbst, Theologieprofessor, herausgearbeitet, wir erreichen einen winzigen Ausschnitt aus der gesellschaftlichen Realität. Wir erreichen einen winzigen Ausschnitt und es wird uns nichts anderes übrig bleiben, als die Kultur der anderen anzunehmen, weil wir voneinander profitieren schon jetzt. Das ist nicht erst im Himmel. In der Gemeinde kommt das Beste aus allen Kulturen zusammen zum Wohl von allen. Das ist Gemeinde. Das ist der Segen, den Gemeinde für sich selbst, aber auch für die Welt hat. Gott hat aus 2 eins gemacht. Und aus 3 eins. Und aus 17 eins. Und aus 428 eins. Das ist unser Ziel. So, denn so wird es in Gottes neuer Welt sein. Wir sind Bürger des Himmels schon jetzt. Das ist unser Ziel. Alle. Keinen ausgrenzen. Und ein Wort weil ich ja auch Teil der Gemeinde bin, ein Wort an die Gemeinde, das Zusammenleben in der Gemeinde. Gemeindeleben ist schwierig. Gemeindeleben ist schwierig, das erlebe ich auch. Und wisst ihr warum? Weil ihr schwierig seid. Und weil ich schwierig bin. Gemeindeleben ist schwierig. Aber an der Liebe und an der Einheit wird man uns erkennen. Nicht an unseren tollen Gottesdiensten. Und nicht an einer zu langen oder richtig temperierten Predigt. Auch nicht. Wir gestalten den Himmel mit, durch offene Türen hier auf der Erde, nach innen wie nach außen. Und das Zweite, wir sind Lichtgestalten und Priester. Lichtgestalten in dem Sinne, dass wir ins Licht bringen. Wir dürfen klagen, wir dürfen lamentieren, wir dürfen Gott bestürmen mit unseren Klagen über die aktuelle Situation in der Welt und in der Gemeinde. Das dürfen wir. Und das ist auch unsere Aufgabe. Wir dürfen die Dinge ins Licht bringen. Wir müssen nicht sagen, es ist alles gut, sondern wir dürfen die Dinge, die uns stören und die böse sind und die uns angreifen, ins Licht bringen. Und wir dürfen das auch bei Menschen tun, die uns am Herzen liegen. Wir dürfen ihnen sagen, ich glaube, da bist du nicht gut unterwegs. Es gibt noch was viel Größeres. Wir dürfen und wir sollen ins Licht bringen. Denen, die im Finstern wandeln, scheint ein Licht. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, steht da irgendwo. Und ich würde sagen, für uns als Gemeinde gilt, denn dein Licht ist gekommen. Und das Zweite, Priester, ihr sollt Priester sein. Andere reinholen. Das war die Aufgabe von Priestern. Menschen in den Tempel holen. Menschen in die Gegenwart Gottes bringen. Jesus heilt Zerbrochenes. Jesus heilt globalen Rassismus. Jesus heilt Verletzungen. Jesus vergibt Sünden und es steht uns nicht zu, uns über unsere Schuld und über die Schuld anderer Sorgen zu machen. Steht uns nicht zu. Denn wir kennen denjenigen, der es heilt. Deswegen Tempel sein. Das Leben ist viel härter und viel komplexer, als wir Menschen uns das wünschen. Aber je einfacher die Antworten sind, desto komplexer wird die Situation. Und deswegen wird uns nichts anderes übrig bleiben, als mit den Menschen, die uns auch objektiv vielleicht Böses getan haben und den Menschen, denen wir nicht gut getan haben, ans Kreuz zu bringen. Und zu sagen, hier gibt's Heilung, hier geht's voran, hier können wir das ablegen. Bringen wir die Menschen, bringen wir unsere zerbrochenen Herzen, unsere zerbrochenen Strukturen, unsere zerbrochenen Mitmenschen Jesus. Noch ist es nämlich so, und das ist ein echter Unterschied, ein ausdrücklicher Unterschied im Text zwischen dem Himmel und der Erde. Hier gilt das Wort, dass Gott will, dass allen Menschen geholfen werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir gestalten den Himmel mit bereits hier auf der Erde, dadurch, dass wir Tempel des Geistes Gottes sind. Man könnte auch sagen, da wo wir hinkommen, da ist das Reich Gottes. Und das Dritte, viel Arbeit. Das habe ich vorhin schon angedeutet. Die beste Gemeinde können wir werden, wenn wir unsere Umgebung reflektieren, die Menschen, die da sind. Die Menschen, die hier in Ulm sind, die Menschen, die hier ums Griesbad rum wohnen. Wenn wir die reflektieren, wenn wir in dieser Weise der Gesellschaft ähnlich werden, dann werden wir die beste Gemeinde, die es gibt. Und das ist mit viel Arbeit verbunden. Das ist mit viel innerer Arbeit verbunden. Mit Abreißen von Mauern. Aber es ist auch mit Arbeit verbunden, mit Spenden, mit Geld und mit unserer Zeit. Deswegen sagt Jesus, schafft euch Schätze im Himmel. Wir können auch mit unserem Geld zeigen, dass wir Bürger des Himmels sind. Wir können auch mit unserer Zeit zeigen, dass wir Bürger des Himmels sind. Wir können auch mit unserer Anstrengung, mit unserer Arbeit zeigen, dass wir Bürger des Himmels sind. Und deswegen wird am Ende von dieser Predigt nochmal eine Frage wichtig. Was ist uns wirklich wichtig? Was ist die richtige Perspektive? Ich habe am Anfang diesen Vers zitiert, das Leiden dieser Welt wird nicht ins Gewicht fallen. Das Leiden in dieser Welt wird nicht ins Gewicht fallen und das ist so richtig. Aber auch der Erfolg dieser Welt wird nicht ins Gewicht fallen. Auch das Geld dieser Welt wird nicht ins Gewicht fallen. Auch das Glück, das sich mir in dieser Welt erarbeitet hat, wird nicht ins Gewicht fallen. Deswegen eine provokative Frage zum Schluss. Was von dem, womit du dich gerade beschäftigst, hat Ewigkeitscharakter? Amen. Ich bete. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du die Feindschaft weggenommen hast. Ich danke dir, dass du der Herr bist, der viel größer ist, als wir uns das vorstellen können. Und ich danke dir, dass wir eine großartige Zukunft haben. Und ich möchte dich von Herzen bitten, dass wir diese Zukunft hier schon leben, dass ich diese Zukunft hier schon leben kann, dass ich Brücken bauen kann, dass ich Türen öffnen kann, dass ich vergeben kann, dass ich Neuanfänge ermöglichen kann. Und ich möchte dich bitten, dass wir so mit unserem Nachbarn, mit unserem Nächsten, mit unseren Mitmenschen umgehen, wie du mit uns umgegangen bist. Und ich bitte dich, dass wir so den Himmel mitgestalten dürfen. Das ist unser großes Vorrecht. Und bitte dich, dass du uns diese Perspektive, diese Sicht gibst, mir ganz persönlich, dass wir Bürger des Himmels sind, dass wir deine Hausgenossen sind. Und so lass uns dann in die neue Woche gehen. Amen. Ich finde es gut, dass ihr, glaube ich, jedes Mal gegen Ende des Gottesdienstes das Vaterunser betet. Und dazu dürft ihr jetzt aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr ist mein Licht, er rettet mich. Vor wem sollte ich mich noch fürchten? Bei ihm bin ich geborgen wie in einer Burg. Vor wem sollte ich noch zittern und sagen? Es segne uns und behüte uns der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Eine gesegnete Woche.